Breitband, Medien und Meinungen.
Jetzt kommen die Medien und Meinungen, und zwar mit Tobi Müller. Und vielleicht vorneweg das Internet. Im Augenblick ein Theater, ein Museum, ein Club, eine Konzerthalle. Ein Kino ist es ja schon etwas länger, aber die Pandemie hat nun dazu geführt, dass auch kontaktintensive Live-Künste nur auf den Displays unserer Endgeräte stattfinden können.
Ja, das Theater streamt gerade alte und neue Inszenierungen, einige erfinden neue Formate und Museen bieten Online-Führung an. Solokünstler performen in der Küche oder auch eben im Wohnzimmer. Und am vergangenen Sonntag ging ja mit One World Together at Home ein virtuelles Treffen der Superstars um die Welt. Lady Gaga war dabei, die Rolling Stones und so weiter.
Es war aber auch eine Woche, in der manche Kunstschaffende zu Hause so ein bisschen das Gefühl bekommen konnten, an gesellschaftlichem Gewicht, an gesellschaftlichen Relevanz zu verlieren, also rettende zweiter Klasse zu sein, zu rettende zweiter Klasse zu sein.
Tobi Müller hat für uns die Debatten um Streaming und die Lage der Kunst verfolgt. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, to stream or not to stream, das ist eigentlich die Frage. Was spricht in der Debatte, die gerade bei kreativen weite Kreise gezogen hat, gegen das Streaming?
Ich glaube, man muss einfach aufpassen, ob man streamen muss oder streamen will. Ne? Also ob man das quasi aufoktroyiert kriegt oder ob man das aus freien Stücken tut. Das ist eine Debatte, die so ein bisschen von der Taz angestoßen wurde, die Tageszeitung hier in Berlin, aber auch auf nachtkritik.de, ein Theaterportal, weitergeführt wurde. Da wurde zum Teil gesagt, das sei eine weitergehende Ausbeutung auf monopolartigen Plattformen. Kunst würde von Widerstand leben, von der Physis natürlich, vom Körper. Eine Art Gig-Economy, quasi wie die Ride-Hailing Dienste wie Uber. Also Künstler sind jetzt irgendwie Uber-Fahrer, wurde da gesagt, Kunst müsse schweigen, um später etwas zu sagen zu haben. Das war ein bisschen der Tenor. Das Problem ist, mit den Plattformen haben alle Theater schon davor gearbeitet, mit Facebook, aber auch mit eigenen YouTube-Kanälen. Und es gab dann auch viele Entgegnungen auf diese Kritik des Streamens, in der Tat selbst auch, aber auch eben auf Nachtkritik, weil viele ja doch hoffen, dass die Theater in ihren digitalen Angeboten vorwärts kommen. Da sind ja längst Schritte fällig und dass eben auch die sozialen Einlassschranken dadurch niedriger werden, zumindest der Möglichkeit nach. Ich persönlich glaube ja nicht, dass jetzt ganze Plattenbauviertel plötzlich Theater streamen, als gäbe es keinen Morgen.
Wozu tendieren Sie denn? Ist es richtig, nun so viel wie möglich digital zur Verfügung zu stellen und das dann unter Umständen auch kostenlos?
Ersatz ist natürlich der falsche Ansatz, muss man sozusagen. Darum geht es, glaube ich, nicht. Die Pandemie wird uns noch sehr lange begleiten, gerade in kontaktintensiven Künsten, Großveranstaltungen. Wer weiß schon, wann das wieder stattfinden soll. Als ergänzende Maßnahme und nicht als Ersatz, finde ich, muss man das jetzt unbedingt machen. Gerade auch für Leute, die sich vielleicht eine Weile auch nicht trauen, ins Theater zu gehen, die traditionell etwas ältere Kundschaft, ist das auf jeden Fall wichtig. Und dass es wirklich um Ersatz gehen soll, das ist eine Art Wahnvorstellung schon fast, die auch wirklich in der Szene kursiert. Das hat niemand gesagt, das hat auch niemand im Sinn. Ich kann die Nervosität schon verstehen, der Theaterschaffenden. Nur undifferenzierte Wutreden, die es jetzt gibt in Fachorganen wie auch der Deutsche Bühnenhilfe, helfen da, glaube ich, wenig weiter. Und ich finde, man muss auch unterscheiden, sind das große Institutionen, die noch quasi Mittel haben von den Ländern, vom Bund, von den Kommunen, sind das Freischaffende oder Solo-Selbstständige oder die quasi jetzt Wetten abschließen auf die Aufmerksamkeitsökonomie nach der Krise oder sind das Superstars, die plötzlich Putziges aus ihren Willen und ihren Yachten schicken. Das sind Riesenunterschiede.
Ja, also an Yachten kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern, aber an die Villen auf jeden Fall. Letzten Sonntag hat ja der globale Pop-Adel ein Homeoffice-Konzert gegeben unter dem Titel One World Together at Home. Mhm. Und warum ist das jetzt nicht zu vergleichen mit, sagen wir mal, einem Berliner Theatertreffen, das ja nächste Woche auch komplett online stattfindet?
Das ist richtig. Ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, das hat auch der Guardian schon mal gemerkt, wo wir relativ wenig Bedarf am Leiden der Superreichen haben, die aus ihren Mansions und Villen dann tatsächlich Botschaften schicken oder eben von ihrer Yacht wie David Geffen, ein Plattenfirmen-Mogul. Also für die Sendung spricht natürlich für One World jetzt, dass über private Spender immerhin die Weltgesundheitsorganisation quasi profitiert hat, an die Trump ja die Zahlung gestoppt hat. Und Superstars können natürlich aber auch einen Weg zeigen, wie die Monetarisierung von Online-Konzerten tatsächlich klappen kann. Das sieht man nämlich zum Beispiel im Falle von K-Pop, Korea-Pop, BTS, einer der erfolgreichsten Gruppen der Welt. Das weiß man in Deutschland, in Europa nur noch gar nicht so richtig. Die haben alte Konzerte gestreamt und damit eigentlich ganz viel eingenommen. Das ist nur etwas, was hier so im Feuilleton bei uns gar nicht so richtig ankommt, sondern eher in Boulevardmedien wie Bild und Stern und so weiter. Aber das ist da ein Riesenphänomen und das zeigt schon auch ein bisschen in die Zukunft.
Wenn wir nochmal von den Superstars daraus weggehen und den Sachen, die jetzt viral vielleicht sehr gut funktionieren. Für die meisten der Kulturschaffenden gilt wahrscheinlich, ihre Not könnte bald sehr groß werden. Ihre Lobby dagegen scheint ein wenig zu schrumpfen. Zumindest haben einige den Eindruck. Und dann hat diese Woche auch noch ein angebliches Zitat der Kanzlerin die Runde gemacht. Was hat es damit auf sich?
Man muss es, glaube ich, mittlerweile als Falschmeldung bezeichnen. Tatsächlich, das ging über Reuters, über eine Agentur und wurde dann vor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vor der FAZ, aufgenommen in seinem sehr kurzen Text, wo es eigentlich um die Eurobonds ging, um die europäischen Anleihen. Und da war die Rede, wenn etwa auch Künstler mit Steuergeld gerettet werden sollten, werde man dies in Spanien und Italien vermerken und darauf verweisen, dass Deutschland offensichtlich über genug Geld verfüge. Das wurde in anonymer, indirekter Rede der Kanzlerin zugesprochen. Dieser Text ging viral, viele wütende Kommentare in Zeitungen, von sozialen Medien wollen wir gar nicht reden, in Fachheften. Niemand hat nachgefragt, geschweige denn korrigiert, weil sich bald herausgestellt hat, dass das nicht stimmt. Nämlich mit einem Video aus dem Bundestag vom Kulturausschuss, wo Elisabeth Motschmann, CDU, CSU, ziemlich genau das Gegenteil gesagt hat von den Koalitionsgesprächen. Das waren schon Anti-Merkel-Aktionen geplant, die dann wieder abgesagt wurden in letzter Minute. Aber ja, klar, ich meine, viele verbringen jetzt natürlich auch sehr viel mehr Zeit in sozialen Medien als davor. Das erhöht eben auch die Anfälligkeit für Fake News und das war's. Da werden wirklich journalistische Standards, finde ich, unterschritten in den Kommentaren, die ich dazu gelesen habe. Technisch liegt das zum Teil aber auch daran, dass Content Moderation und Platform Governance, wie man das nennt, gerade sehr stark an künstliche Intelligenzen delegiert wird, weil die Firmen ihre Leute eben auch nach Hause schicken. So passieren viele Fehler bei den Plattformen, aber eben auch in den Medien, die auf Plattformen ja wiederum verbreitet werden. Ich glaube zwar allerdings nicht, dass bei der FAZ eine künstliche Intelligenz schuld ist, dass dieser Text Stand heute Vormittag noch immer nicht nach 5 Tagen korrigiert oder relativiert wurde.
Tobias Müller zu den Debatten um Streaming und die Lage der Kunst. Vielen Dank.